Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Ich war an einem Silvesterabend Ohrenzeuge als so ein Herrenrechtler. Er braute noch am Punsch. Seine Frau, die mit dem Glockenschlag 12 Prosit Neujahr rief, zur Ruhe wies mit den Worten: Ich habe hier zu bestimmen, wann Mitternacht ist.
Wunderbar.
Ein Zitat von Hedwig Dohm, ja, ich weiß, ich habe das schon mal gebracht, bei einem Jahresausblick nach Silvester. Ein Zitat aus dem Jahr 1902. Aber es ist so schön. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo Regula Stempfli.
Hallo Isabel Rohner, das ist großartig. Ich liebe Hedwig Dohm. Weißt du, 1902, also sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, Sie sehen, also wir stehen auf den Schultern von unseren großen Heldinnen und vielen Dank hast du Hedwig Dohm, jetzt sage ich schon Drohm wegen den Drohnen, Hedwig Dohm auch für 2025 gebracht. Ich freue mich wahnsinnig.
Wie kann man schöner in ein neues Jahr starten als auf den Schultern von Gigantinnen. Mhm. Ja, also Hedwig Dohm hat schon im 19. Jahrhundert eine, ich nenne es gerne ironisch pseudowissenschaftliche Einordnung verschiedener Typen von Antifeministen gemacht. Also dazu gehört das und da ist das auch verortet. Also sie unterscheidet satirisch in Herrenrechtler, Altgläubige, Ritter der Mater Dolorosa und in praktische Egoisten. Und ich finde, diese Unterscheidung ist immer noch sehr, sehr lesenswert und wir können viel lernen. Und sehr ich musste viel an Hedwig Dohm denken, weil sie auch ein paar Aufsätze über Frauen geschrieben hat, die sie als Antifeministinnen enttarnt und zeigt, wie heftig Frauen auch gegen Frauenrechte argumentieren, obwohl sie selber so stark von der Vorarbeit der Feministinnen, der Theoretikerinnen, der Kämpferinnen, der Aktivistinnen profitiert haben.
Mhm, absolut. Ich denke tatsächlich, es gibt, wir haben uns erst kürzlich, also nicht Isabel Rohner und Regula Stempfli, sondern an unseren festen Partys und Begegnungen, ich vor allem quasi auch journalistisch unterwegs, unterhalten darüber, weshalb Frauen nicht solidarisch sind oder eben dieser klassische Satz immer, wieso sind Frauen nicht solidarisch? Dann sage ich immer, ja, also auch Männer sind nicht solidarisch, oder? Es gibt eine große Unterschiedlichkeit von unterschiedlichen Biografien und so weiter und so fort. Mhm. Aber das Geschlecht, also gerade die Frauen, die Biologie von Frauen macht es, also hat es an sich, dass Frauen eher Individuen sind, also sie sind radikal sozial in der Anpassung der Rolle, aber punkto Biologie sind sie sehr autonom, weil eben die Frauen, anders als die Männer, selbstständig darüber entscheiden können, ob sie Nachwuchs wollen oder nicht, wenn wir das evolutionstheoretisch mal betrachten. Und ich finde, das könnte mit ein Grund sein, weshalb Frauen quasi mehr Individuen sind als die Männer. Mhm. Ich habe ja dazu auch einen ganz tollen, schönen Artikel geschrieben in der Besprechung eines Buches von Karine Dubois über 30.000 Jahre Mutterschaft, wo ich die Sozialstruktur und die Unterwerfung des Matriarchats durch Horden aus dem Osten sehr gut auch auf die Gegenwart übertragen habe und einfach gezeigt habe, wie Biologie und Kultur so zusammenwirken, dass Frauen einerseits eben quasi individueller sind als Männer und andererseits das radikal angepasste Geschlecht sind, dass sie die unterirdischen Systeme auch überleben zwecks Fortpflanzung.
Ja, ich fürchte ja, dass du tatsächlich da einen Punkt hast. Ich sehe das nur an mir. Ich habe 30 Jahre diese Argumentation, Frauen agieren so und so und so wegen ihrer Biologie, wirklich radikal abgelehnt. Und ich habe auch immer gesagt, es ist furchtbar, sind wir nicht längst drüber hinweg, immer noch mit dieser Scheißbiologie zu argumentieren. Und das sage ich natürlich als eine Frau, die genau in dieses Schema passt, die selber auch nie Kinder haben wollte, ne? Und also Catherine Hepburn würde über mich sagen, ich lebe wie ein Mann.
Ja, genau,
Ich habe die
genau, genau.
Freiheiten, ich habe das Geld, ich habe die Unabhängigkeit, ich bin ein freier Mensch.
In der Öffentlichkeit auch, das ist auch sehr wichtig. Das ist großartig, genau. Und
Ja,
jetzt kommt.
aber und ja, und jetzt kommt. Und ich nehme wieder diese Formulierung von dir auf, und es verursacht mir ein großes Unbehagen,
Ja.
dass ich dennoch feststellen muss, nein, Biologie spielt eben eine eklatant große Rolle, weil die Biologie der Frauen ist der Grund für ihre Unterdrückung.
Danke.
Und
Genau.
das finde ich furchtbar
Da
und
bin
das
ich
finde
völlig an
ich,
deiner
ja,
Seite, also bei dieser
das ist
Entwicklung. Und
schön.
ich finde es wichtig, dass wir das für die Podcastin mal festhalten, dass wir eigentlich gestartet sind mit dem ganz, mit der ganz klaren Überzeugung, eben dass die Biologie entscheidet nicht über unsere Politik. Wir wollen, also Frauen müssen dieselben Freiheiten haben wie Männer, und zwar überall und immer. Und
Weil
haben
sie
realisiert,
Menschen sind, um
ja,
Hedwig
genau.
Sturm wieder zu Ende zu zitieren, ne?
Ja, weil sie
Ja,
Menschen
19.
sind.
Jahrhundert. Ja.
Und jetzt merken wir, indem die Biologie den Frauen abgesprochen wird, werden sie erneut zur Verfügungsmasse einer kulturellen und politischen Elite gemacht. Und das ist das Unbehagen. Das hat sich gewandelt in den letzten 20 Jahren, als die Frauenrechtlerinnen ganz klar die Gleichstellung und die Gleichberechtigung fordern konnten. Und jetzt wirkt sich dieses Programm und immer darauf hingewiesen haben, dass Frauen alles können wie Männer auch. Und genau dieses wirkt sich jetzt als neue misogyne Strategie gegen die Frauen aus.
Ja, und auch da will ich nochmal auf Hedwig Dohm zurückkommen, weil ich bin immer
Super.
noch ganz starke Domianerin.
Super. Nein, unbedingt. Ja.
Ihr Punkt war 19. Jahrhundert. Frauen haben nicht dieselben Rechte wie Männer. Sie haben nicht denselben Zugang zu Bildung, zu Unabhängigkeit, zum freien Leben, eben alles das, was Rohnerin heute leben kann. Aufgrund ihrer Biologie, eben weil sie Frauen waren, weil sie Mädchen waren, hat man sie in diese Schublade gesteckt und die Schublade zugemacht. Und sie sagte radikal: Schubladen auf. Alle Menschen müssen erstmal dieselben Möglichkeiten haben. Und dann sagte sie: Gibt es denn Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also die eventuell irgendwie angeboren sind oder wie? Wir wissen es nicht. Erstmal brauchen Männer und Frauen 200 Jahre lang dieselben Möglichkeiten. Radikal dieselben Möglichkeiten. Und dann kann man gucken, ob es Unterschiede gibt und dann spielt es auch keine Rolle mehr. Ne?
Wunderbar.
Und heute ist es so, ne, dass also, ich muss jetzt nicht mit Afghanistan kommen
Doch,
als
aber das,
Thema, aber
ja.
Frauen erleben Diskriminierung, weil sie Frauen sind. Und jetzt gibt es die Gegenbewegung, die sagt, na ja gut, aber wenn man jetzt das Geschlecht aufhebt, die Biologie bis zum letzten leugnet, dann hebt man ja Geschlechter auf und dann verschwindet das Problem. Verschwindet es aber nicht, weil wir festgestellt haben, dass viele Errungenschaften, die wir heute haben, errungen wurden aufgrund unserer Biologie. Und das ist diese doppelte, eigentlich ist es ein doppelter Klops. Erstmal kommst du in die Schublade, weil du so bist, wie du bist. Und dann geht die Schublade nochmal zu, dann wird sie auch noch mit Vorhängeschloss verschlossen. Und dann sagt, nee, spielt doch keine Rolle. Und
Das ist
draußen wird gespielt und sich entwickelt.
ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das die Erkenntnis dazu politphilosophisch ist, dass wenn immer Frauen als Frauen unsichtbar gemacht werden, Frauen als Frauen auch vernichtet werden. Und das ist der Grund.
Ja, und gleichzeitig ist es ja ein Dilemma und ein Paradox. Frauen
Doppelter
als Frauen,
Klops. Ja.
genau, Frauen
Ja.
als Frauen werden unsichtbar gemacht, aber wir nehmen Menschen immer erstmal wahr über ihre Geschlechtlichkeit. Die Frauen müssen noch nicht mal im Raum sein und sie werden als Frauen in die Schublade geschoben. Also
Ganz
ich
wichtig.
bin völlig erfüllt, ne? Wir starten ins neue Jahr und ich habe gerade ein Buch gelesen, was mich, Oh mein Gott, mich hat sehr, also nein, mich begeistern Bücher häufig. Ich lese auch einfach sehr, sehr viel. Aber jetzt wieder ein Buch und ich weiß, es wird mich die nächsten Jahrzehnte begleiten, weil es mich so berührt hat und ich es so grandios fand, nämlich von Siri Hustvedt, Die gleißende Welt. Ich meine, du hast vor ein paar Jahren schon über dieses Buch gesprochen
Ja,
in der
ja.
Podcastin. Ich habe es mir dann besorgt und offensichtlich habe ich es dann liegen lassen in meinem meterhohen Bücherstapel von Ich könnte mal lesen. Jetzt habe ich es gelesen und Die gleißende Welt, es ist so ein grandioses Buch. Handelt von Harriet Burden, einer Künstlerin, einer Performance-Künstlerin, die ja, ignoriert wird von der Kunstwelt und zu radikalen Mitteln greift, nämlich beschließt, ich nehme mir jetzt drei Männer, drei Künstler, unterschiedlich etabliert und lasse die mit meinem Werk laufen. Also ich gebe mein Werk als ihres aus, beziehungsweise die Jungs wissen natürlich Bescheid, die geben mein Werk als ihres aus. Und wir gucken mal, wie die Kunstwelt darauf reagiert. Und die Kunstwelt reagierte grandios, ne?
Genau.
Feierte, feierte und so. Und was die Quintessenz für mich da war, ist, dass selbst, also nehmen wir dieses Thema Kunst, nehmen wir das Thema Bild, nehmen wir das Thema Performance. Das Wissen oder das vermeintliche Wissen darum, dass etwas von einem Mann stammt, schafft ein völlig anderes Wertesystem als das Wissen, dass genau dasselbe von einer Frau gestaltet wurde.
Ja, also das finde ich, ich finde das vor allem mit meinem Werk aus dem Jahre 2018, Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt. Das ist ein grandioser Entwurf und ich hätte gerne da weitergeschrieben und mehrere Auflagen, mehrere Fassungen gemacht. Ich finde, es ist einer der großen Entwürfe zur gegenwärtigen Mediendemokratie. Und ich bin sicher, wenn das irgendeiner dieser dahergelaufenen Wenzels oder Empörungsmaschinerien, wie sie Pöksens oder wie sie alle heißen, oder Prechts, wie sie alle heißen, geschrieben hätte, sie schreiben es eben nicht, weil sie nicht, nicht klug genug sind, also weil sie sich auch nicht wirklich kritisch mit der Mediendemokratie auseinandersetzen. Aber hätten sie dies getan, das wäre jetzt schon in mehrere Sprachen übersetzt. Also das wären, weil der Sachbuchmarkt ist im Moment also unterirdisch schlecht. Also wir haben gute deutsche Übersetzungen von tollen amerikanischen und englischen Werken, aber im deutschen Sachbuchbereich läuft im Moment wirklich überhaupt nichts, weil der Büchermarkt so ausgetrocknet ist. Aber eben, lassen wir
Und
das auf der Seite, aber
ich
ich
möchte
finde
das
die,
aber einmal noch
ja.
mal sagen, Trumpism ist ein extremst gut geschriebenes, kluges Buch. Es
Vielen
hat
Dank.
mich sehr, sehr, sehr beeindruckt und ich empfehle es wirklich allen. Und ich höre wieder, oh nee, aber immer müssen Sie sich selber loben. Ja, müssen
Ja,
wir.
natürlich,
Tun wir
natürlich.
auch.
Also ich
So.
finde, ich bin auch sehr frohgemut, was die Zukunft angeht. Ich schreibe eben für die Geschichte und die Archive und nicht für die Gegenwart, wie so viele Frauen vor uns auch. So, kommen wir auf den Ausblick 2025. Ich glaube, du hast übrigens 2024 gesagt. Das
Oh.
haben wir jetzt hinter uns
Ach so,
gelassen.
oh, okay. Ja, dabei war 2024 wirklich kein gutes Jahr, ne? Ich fand
Ach, für
das
mich.
ein sehr anstrengendes Jahr, ne?
Erstaunlicherweise fand ich es ein sehr gutes Jahr
Ja?
mit der ja, spätestens ab November mit der Wahl,
Ab
mit der
November.
Neuwahl also der, ich finde einfach die Abwahl von der Biden-Harris-Administration, ich kann das nicht genügend betonen, das ist wirklich eine Riesenerleichterung, weil je mehr ich in die letzten 8 Jahre blicke, umso bedrohlicher auch die erste Amtszeit von Trump. Also je mehr ich die letzten 8 bis 10 Jahre analysiere, so wie ich es auch übrigens gesagt habe im Nachzug der globalen Finanzkrise, umso erschütterter bin ich, was alles eingetroffen ist, was ich 2008 bei der Wahl von Barack Obama, respektive 2009 bei seiner Nicht-Agieren gegen die globale Finanzkrise prognostiziert habe. Also gehen wir auf das 2025.
2025 wird selbstverständlich ein grandioses Jahr, um direkt damit anzufangen. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht, die sehr fragmentarisch sind, weil ich natürlich absolut darauf gezählt habe, dass du die hemmungslos ergänzt. So, wir beginnen im Januar. Ich habe schon gesagt, mein Jahr beginnt damit, Bücher zu lesen. Und das macht mir sehr, sehr viel Freude und wird mich auftanken, hoffentlich für viele Wochen und Monate. Ich habe festgestellt, im Januar kann ja politisch und auch geopolitisch noch was Interessantes passieren. Und zwar, wenn wir nach Kanada blicken. In Kanada stehen dieses Jahr sowieso Wahlen an, üblicherweise im Oktober, aber die Opposition hat angekündigt, bereits Ende Januar einen Misstrauensantrag gegen Premier Trudeau zu stellen. Und das ist wirklich interessant, denn auch Trudeau gehört ja in die Schublade, um bei dem Bild zu bleiben, in der wir auch Biden und Harris verorten müssen. Mhm. Ne? Trudeau war ein starker Vertreter und Beförderer der sogenannten Vogue Policy, was zu unterkomplex ist, ne? Aber es führt jetzt wahrscheinlich auch zu weit, das auszuführen.
Also ich möchte ökonomisch sagen, also er ist vor allem, also Trudeau, wir haben ihn ja auch gerühmt, oder? Also diese Frauenversteher, das sind diese linken Frauenversteher, die dann zum Totalitarismus neigen. Das finde ich immer wieder eine erschütternde Erfahrung. Also gib mir lieber einen knallharten Macho, bei dem weiß ich, woran ich bin, als so einen linken Frauenversteher, der dich dann die jungen Frauen im Hinterzimmer vergewaltigt. Also um es ganz
was er nicht getan hat, ne? Weil hoffen wir zumindest.
Nein. Mhm. Aber ich möchte einfach sagen, also wir von der Podcastin sind völlig auf Justin Trudeau, ich habe es heute mit den Verwechslungen, reingefallen. Und ökonomisch gesehen hat er natürlich eine klassische sozialistische Politik betrieben. Also er ist zwar gilt als liberal, also seine Partei heißt die Liberale Partei, aber er hat eigentlich das Programm der Sozialisten durchgeführt. Also die Staatsquote ist ins Unermessliche gestiegen und also die Staatsverschuldung der letzten 10 Jahre ist so unterirdisch. Und er hat aus dem florierenden Kanada mit wohlfahrtsstaatlichen Elementen, aber trotzdem freier Marktwirtschaft, hat er so in den Grund und Boden gewirtschaftet, wie es halt UdSSR-ähnliche Systeme mit ihren Ideologien machen. Er hat es einfach mit der gut gemeinten Ideologie von Staatsbevormundung und Staatsbelehrung gemacht, oder? Und die Staatsquote enorm erhöht. Und das ist echt krass.
Das ist irre. Und auch wenn man sich die Entwicklung in den Umfragewerten für Kanada anguckt, seit 2 Jahren gehen die Liberalen aber sowas von runter. Also der hat die Werte halbiert. Und auf der anderen Seite, die sogenannten Konservativen gehen wahnsinnig in die Höhe. Also momentan stehen die Konservativen bei Schätzung bei 43%. Das ist
wegen dem Oppositionsführer Pierre-Marcel Poilievre, oder wie er heißt, der ist ganz schwierig auszusprechen.
Ich bin sehr beeindruckt von dir. Dafür, dass du nicht weißt, was ich heute auf meinem Zettel hatte.
Naja, also Kanada liegt tatsächlich auf meiner Hoffnungsskala, weil ich finde das Team auch um Poilievre, dem kanadischen Oppositionspolitiker, wirklich enorm spannend. Und eben die Themen, also ich finde, die Gegenwart zeichnet einen Wirtschafts- und Freiheitsumschwung nach einer dumpfen 10-jährigen Ideologie der Unterdrückung à la Judith Butler und also der Sprechakt-Ideologien. Deshalb habe ich mich für Kanada zu interessieren begonnen.
Auch hohe Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger. Also das etwas, was jetzt schon Ende Januar sich wahrscheinlich abzeichnet. Der Anfang vom Ende von Trudeau, wobei es eigentlich das Ende vom Ende ist, weil der Anfang vom Ende war schon vor mehreren Monaten.
Darf ich nur noch was zu Kanada? Gerne. Die Migration ist natürlich, die haben 40 Millionen Einwohner, Einwohnerinnen Und da ist allein im letzten, also im Jahr 2022 sind 1,2 Millionen
Aber Kanada
eingewandert.
galt ja lange als Vorbildstaat, wie Migration gelingen kann. Ne?
Aber Trudeau
Und
hat eben
jetzt, ja, und
die
Trudeau hat
Quote
das
verändert. Ja,
geändert.
genau.
Und man kann eigentlich sagen, es sind wieder die drei Punkte, die auch in Amerika ausschlaggebend waren. Inflation, Wirtschaft, Migration und Gender Identity Policy.
Ja, Wokeism.
Identitätspolitik.
Genau. Und das mit der Migration möchte ich schon noch ganz klar benennen. Also wir tun immer so Migration, Migration. Das ist so ein Fachbegriff. Es geht um die islamistische Migration. Und ich sage mit Absicht islamistisch, weil genau das die Probleme in den jeweiligen westlichen Demokratien hervorruft. Die ganz normale, säkulare, muslimische Migration, wie wir es gesehen haben, ab 1979 von den Iranern und Iranerinnen auf der Flucht nach dem Mullah-Gottesstaat, islamistischen Gottesstaat, die verursachen absolut keine
Probleme. Oder auch
Probleme
die in den 60er Jahren. In
genau.
Deutschland. Ne? Also,
ja,
und
genau.
Wir sagen das als zwei Migrantinnen, möchte ich auch
ja,
nochmal sagen. Ne?
Absolut,
also,
absolut. Okay.
Wir leben auch Januar? Nicht in unserem Geburtsland.
Ja. Januar darf ich nur ganz kurz, also Berlinale, ich werde natürlich wieder ein großes Auge halten auf die Berlinale und dann die Oscars im Februar mit ihren antisemitischen Exzessen, die überhaupt noch nicht realisiert haben, dass die Normis jetzt zurückschlagen. So.
Interessant, ja. Februar. Februar ist für mich persönlich mal wieder ein Monat voller Vorträge. Ich habe am 2.2. einen Vortrag in Berlin über Hedwig Dohm.
Super.
Dann vor der Bundestagswahl, was natürlich die natürlich den Februar prägt, auch auf meinem Zettel, bin ich auf kleiner Tournee mit meinem Hedwig Dohm Trio. Wir sind
Sehr
am
schön.
20. Februar in Lüneburg, am 21. Februar in Buxtehude, am 23. Februar in Aalen. Und wir freuen uns da sehr drauf. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, gerade unmittelbar vor der Bundestagswahl solche Veranstaltungen zu machen und für die Geschichte der Frauenbewegung zu sensibilisieren, für die Wichtigkeit des Wahlrechts zu sensibilisieren, auch dafür zu werben, wählen zu gehen und sich einzubringen. Ne? Und wir werden das auch als Trio tun. Wir werden natürlich nicht sagen, wen wir wählen, aber wir werden durchaus auch deutlich machen, wir stehen auf der Bühne als drei wirklich beste Freunde, Freundinnen. Und wir werden drei unterschiedliche Parteien wählen. Und wir sind trotzdem beste Freundinnen und Freunde. Und ich glaube, das geht sonst so ein bisschen verloren in der...
Genau, das ist Solidarität und Demokratie. Ich habe aber für den Februar, also einfach für den Jahresausblick, das ist mein also das ist mein einziges wirkliche negative, das drückt mir wahnsinnig aufs Gemüt, diese Bundestagswahl im Februar 2025, weil wir keine wirklichen Alternativen haben und schon gar nicht eine Alternative von der Partei, die dieses Wort im Namen der Partei trägt. Und da möchte ich für die Hörer und Hörerinnen schon auch meine Position klären, weil die meisten einfach schlecht informiert sind, punkto Trump, Meloni oder auch Pierre-Marcel Poilievre, den kanadischen Oppositionspolitiker oder auch Milley, weil die Zeit, die Wochenzeitschrift, die Zeit hat alle unter Nazis abgehakt in einem großen, wichtigen Umfang in Artikeln, weshalb all die Trump, Milley und alle, die ich jetzt erwähnt habe, Meloni und so, weil die, weshalb die eigentlich Mussolinis oder Hitlers sind. Und das ist historisch falsch, es ist journalistisch falsch, es ist unredlich und deshalb möchte ich das klären wegen der AfD und Trump. Es gibt riesige Unterschiede zwischen Poilievre, also zwischen dem kanadischen Oppositionspolitiker Giorgia Meloni und Le Pen und eben Milley. Es gibt erstens mal innerhalb dieser unterschiedlich demokratisch gewählten Politiker und Politikerinnen wahnsinnig große Unterschiede. Und ich finde die eben historisch enorm wichtig zu untersuchen, auch für die Weiterentwicklung der Demokratie in Europa und im Westen, also auch in den USA, erstens. Und zweitens muss man einfach sagen, Trump lässt sich mit der AfD und der FPÖ in Österreich nicht vergleichen. Selbst wenn das jetzt alle Journalisten tun mit Elon Musk, der leider völlig uninformiert in einem Meinungsstück in der Die Welt meint, eben die AfD sei wie Trump, oder? Also der übernimmt das Mediendiktum von die Spiegel, Süddeutsche Zeitung, die eben Trump und die AfD und die FPÖ in Österreich gleichsetzen. Und da muss ich einfach sagen, das ist nicht nur journalistisch unredlich, sondern demokratietheoretisch auch überhaupt nicht zutreffend, weil die AfD und die FPÖ sind stark autoritär, stark rassistisch, auch im Programm. Sie haben wenig libertäre Elemente in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und sie sind teils mit dem Grundgesetz oder der Verfassung in Österreich nicht kompatibel. Das sind wichtige Unterschiede, die es sich lohnt, hervorzuheben, oder? Mhm. Was man eben von Trump und seinem Team nicht sagen kann. Deshalb möchte ich das hier reinbringen und ich bin wirklich sehr, sehr duster gestimmt, was die Zukunft von Deutschland betrifft, weil es meiner Meinung nach keinen Politiker, keine Politikerin gibt, die quasi diese Merkel-Starre der letzten 15 Jahre durchbrechen will. Und zwar mit dem Abbau der Demokratie, mit mehr Freiheit, mit einer Steuerreform und. Sondern die alten Rezepte der Republik Deutschland werden hervorgekramt und die Parteien tun so, als könnten sie weitermachen wie bisher und das könnte in die Katastrophe führen, dass tatsächlich dann Parteien eben gewählt werden, die ich wirklich nicht mit Trump gleichsetzen würde oder konservativen Oppositionspolitikern, sondern deren faschistoide Züge ich tatsächlich sehe und mit großen Bedenken sehe. Das war mir noch wichtig, das zu sagen. Und ich bin wahnsinnig traurig. Also die CDU hätte es tatsächlich, CDU, CSU, die hätten es tatsächlich schaffen können. Es gibt tolle, oder auch die FDP mit Teuteberg, die hätten tatsächlich, oder auch die SPD, die bei den Grünen sehe ich keine gute Frau, aber die drei Parteien, die hätten es tatsächlich schaffen können. Tolle Frauen, die wirklich auch eine Veränderung dieses verkrusteten deutschen Systems in die Wege leiten können, zu Kandidatinnen, zu Bundeskanzlerkandidatinnen aufzustellen. Also die vier Bundeskanzlerkandidatinnen also eben, sind eigentlich eine absolute Katastrophe. Das ist mir wichtig, das festzuhalten. Und dennoch werde ich selbstverständlich wählen gehen.
Ja, genau. Also ich kann auch schon sagen, wie es ausgehen wird.
Ah, sehr gut. Danke.
Also CDU kommt auf 33%, die SPD auf 16,5%, die Grünen würde ich sagen auf 14%. Die AfD, ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich über 20, also die 20 die knacken. Ich hoffe, 20%. Aber ich sage hier mal 18%. Bei der FDP bin ich mir nicht ganz sicher, ob die wirklich aus dem Bundestag rausfliegen. Wenn sie drin bleiben, dann schaffen sie gerade die 5%. Da gibt es einfach viele, die auf eine konservativ-liberale, in Anführungszeichen, ne? Also diese ganzen, auch die darf ich mal sagen, die Selbstbezeichnungen der Parteien, die funktionieren auch nicht mehr. Ja, sieht danke. Man gerade weltweit, die Konservativen, ne? Konservare beibehalten, sind gerade die alles Revolution. Ändern wollen. Ja. Ne? Mhm. Und wo ich hoffe tatsächlich, dass sich auch wieder vieles ändert, also nicht nur in Kanada, sondern auch in Deutschland. Und die sogenannten Progressiven, die führen Frauenrechte progressiv in die Kloschüssel. Also es ist wirklich furchtbar. Mhm. So, also eben meine Prognose geht weiter. Wir bekommen eine schwarz-rote Regierung, CDU und SPD werden sich nach viel Gejammer und zusammenfinden in einer schwarz-roten Regierung. Scholz wird weg sein vom Fenster. Und hoffentlich den Haushalt führen. Ich meine nicht den Haushalt der Finanzen, sondern den Haushalt des Geschirrs bei seiner Frau, die hoffentlich wieder irgendwo in Ämter kommen wird. und Pistorius wird Vizekanzler. Das kann man gut finden oder auch nicht. Aber so, das ist meine Prognose für die Bundestagswahl.
Also meine Prognose ist, die Wahlen werden wahrscheinlich, also die werden keine Regierung zustande bringen. Also das könnte tatsächlich mal passieren und es wird eine Minderheitsregierung geben. Aber gehen wir weiter zum März.
Ouch. Aber ich glaube, das Problem kommt ehrlich gesagt erst in 4 Jahren. Weil ich glaube, in 4 Jahren kriegen wir wirklich ein Problem. Nee. Weil wir können nur etwas gegen die AfD tun, indem die anderen Parteien bessere Politik machen, ist meine persönliche Überzeugung.
Genau, aber ich bin, also ich bin überzeugt, es wird eine Minderheitenregierung und sehr bald wieder neue Wahlen geben, weil so geht es nicht weiter. Mm. Ich glaube, die Zeiten sprechen dagegen. Und all die islamistischen Anschläge, die vertuscht werden von den Medien, oder? Also die ARD-Expertin sagt doch tatsächlich vor 2 Wochen ganz öffentlich, wir berichten nicht mehr wir berichten nicht mehr über die verhinderten islamistischen Anschläge, weil es einfach zu viele sind und wir die Bevölkerung nicht beunruhigen wollen. Und What? Das geht natürlich.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Das sind alles Themen und ich glaube, nein, das wird eine Minderheitenregierung geben und sehr bald wieder Neuwahlen. Aber wir werden sehen. Kommen wir zum März.
Mm.
Hast du da was?
Ja, März. März geht direkt weiter mit einer. Du, es geht direkt weiter mit einer Wahl. Bürgerschaftswahl in Hamburg steht an. Also das ist analog eine Landtagswahl in Hamburg. Ich glaube, das wird hart, was die Wahlbeteiligung anbelangt, so kurz nach der Bundestagswahl. Aber auch das natürlich durchaus eine relevante Wahl. Dann 8. März, Internationaler Frauentag. Hallo.
Sehr schön.
Ich glaube, zu wissen, dass bei dir stündlich, nein, minütlich Anfragen für Vorträge eingehen zum 8. März, Regula Stempfli.
Absolut. Ich muss sagen,
das gab es noch nie.
In den Jahren 1999 bis und mit 2016, würde ich mal sagen, und 2017, war ich tatsächlich immer ausgebucht am 8. März. Und dann kam meine Analyse eben, die kritische Mediendemokratie-Analyse, die irgendwie nicht in das herrschende Narrativ passt von der neuen Gender-Ideologie, wo die entsprechenden Frauen und Männer jetzt am Drücker sind, in dem Sinne von Judith Butler. Also auch da müssen wir öffentlich-rechtlich ziemlich aufräumen. Also das wird schon auch passieren, aber wahrscheinlich reicht es nicht bis März. Ich habe eine sehr schöne Florenz-Reise für mich geplant.
Oh, wie schön.
Also, dass ich den Kulturpodcast Art is a Piece of Cake, den werde ich dann füllen mit meinen Recherchen zur klassischen Kunst und Frauen in der klassischen Kunst. Das ist ja oft so, dass große politische Philosophen und Philosophinnen und Historiker und Historikerinnen sich in gegenwärtigen Krisenzeiten dann gerne wieder der frühen Neuzeit oder gar dem Römischen Reich zuwenden. Und ich merke so, das passt perfekt.
Oh, wie schön. Toskana, ein Traum. Ich habe einen ganz grandiosen Mittagessenstipp für dich für Florenz, aber das machen wir mal privat.
Ja, das ist wunderbar.
April. Mhm. Im April habe ich was, da sieht man wieder die Beeinflussung, die du auf mich ausübst. ich glaube, im April steht eine Koalition fest, da sind wir nicht einer Meinung. Aber ich wollte sagen, im April ist eine schöne Jahreszeit, um eine Reise zu machen, und zwar nach Paris. Weil ich festgestellt habe, in Paris läuft nämlich ab Mitte Februar schon und bis Ende Juni eine Einzelausstellung der Werke von Artemisia Gentileschi.
Ah, wunderbar. Wunderbar, das, was für ein Tipp. Und zur Artemisia Gentileschi, hast du uns da ein paar Daten?
Oder 1593 bis 1656, also sie ist die Malerin des Barock. Eine unfassbar erfolgreiche, berühmte, begnadete Malerin, zu Lebzeiten geschätzt, bewundert, gefürchtet.
Wunderbar, also wir gehen alle, ich find, wir könnten ja auch mal die Podcast-Reise organisieren, wenn wir die Ausstellung zu zweit anschauen könnten, das wäre doch eine super Idee, also auf nach Paris. Ich habe natürlich Paris. Im April, das ist dann meine Vorhersage, also Israel, ich habe meine große Israel-Reise, eine Recherchereise, auch angelegt für den Podcast, Future Podcast, weil ich da ganz klar aufzeigen will. Ich hoffe natürlich, dass der Iran, also die Mullahs, werden zugrunde gehen und so schnell verschwinden von der politischen Landkarte wie Assad, der übrigens wahrscheinlich einem Attentat oder einem Unfall zu Opfer fallen wird. Der ist ja jetzt im Moment bei Putin. Eben ich denke, dass mit dem Iran aufgeräumt wird. Ich weiß jetzt nicht genau, ob noch unter der Biden-Harris-Administration, um die Trump-Administration nicht zu belasten, weil die ja tendenziell isolationistisch drauf sind und sich nicht mehr in fremde Händel einmischen möchten. Also ich rechne schon damit, dass die massiv geschwächten Mullahs, wenn es eine Chance gibt, den Iran endlich als geopolitischen Massenmörder außer Kraft zu setzen, ist eigentlich jetzt die Gelegenheit gegeben. Also das nur auch für 2025. Ich hoffe, ich schockiere euch nicht, aber ich weiß einfach, geopolitisch war der Iran seit 1979, als das Flugzeug mit dem Ayatollah Khomeini nie und nimmer hätte von Paris abfliegen dürfen, seitdem war der Iran noch nie so geschwächt wie jetzt. Jetzt ist die Chance, diese Mullahs loszuwerden, die nicht nur für die eigene Bevölkerung ein Massenmordsystem ist, sondern eben auch für die Welt eine der größten Gefahren der Welt, für die Welt darstellt. Und
rigoros gegen Frauen, gegen ihre eigenen im Iran, aber auch gegen die Freiheit der Israelinnen, was immer noch die einzige Demokratie dahinten
ist. Genau, also das wollte ich noch bringen. Ja, also, und da werde ich mich sicher als wieder auch neu definieren als Kriegskorrespondentin. Why not? Ich habe Lee gesehen über Lee Miller und im mittleren Alter, die eine neue Karriere nach ihrer Modelkarriere eingeschlagen hat. Das ist doch einmal ein Plan.
Sehr gut. Eine große Parallele. Im Mai stehen in Australien Wahlen an. Und auch das ist sehr interessant, zumal ich gelernt habe, dass Australien eine Wahlpflicht hat. Ah. Seit schon vielen, 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 vielen Jahrzehnten oder fast 100 Jahren. Sollte
ich wissen? Ja, genau.
Aber das ist wirklich interessant. Gut, also auch da ist es, werden unsere Augen drauf sein und wir werden darüber sprechen. Ansonsten gibt es auch im Mai eine Ausstellung bei mir um die Ecke in Berlin, die ich mir angucken werde, weil ich tatsächlich von dieser Künstlerin, wie wir alle schon ganz, ganz oft gehört haben, meistens aber nicht als Künstlerin, sondern als Frau von, aber noch nie aktiv was von ihr gesehen habe und das will ich nachholen. Yoko Ono kommt in den Gropiusbau nach Berlin.
Die habe ich schon gesehen, die großartige Ausstellung in Zürich. Also unbedingt zu empfehlen, Yoko Ono ist wirklich eine der größten Künstlerinnen und nicht mehr bekannt als Frau von. Also da muss ich jetzt schon sagen, in der Kunstszene ist sie so etabliert wie niemand sonst. Und ich wünschte mir eigentlich, dass wir auch noch andere Künstlerinnen als jetzt die, die sie jetzt jahrelang unterdrückt haben, bringen. Aber es ist eine großartige Ausstellung. Freut euch alle auf Yoko Ono im Gropiusbau. Wunderbar. Im Mai. Das ist im Mai.
Das ist im Mai.
Wunderbar.
Weißt du, was ich im Juni habe? Im Juni kommt so eine richtige Ronerin-Nachricht. Oh mein Gott! Es lebe die Nerdfrau, die literarische Nerdfrau. Am 23. Juni feiern wir den 225. Geburtstag einer Schriftstellerin, bei der mir wirklich auch das Herz aufgeht. Und die wahrscheinlich die wenigsten von euch jemals gehört haben. Charlotte Birch-Pfeiffer.
Ja, noch nicht.
Lebensdaten 1800 bis 1868. Charlotte Birch-Pfeiffer ist bis heute Deutschlands erfolgreichste Dramatikerin. Die erfolgreichste Theaterautorin deutscher Sprache, Charlotte Birch-Pfeiffer. Sie hat über 91 Stücke geschrieben und ungefähr so von 1830 bis kurz vor ihrem Tod, 1860, hat sie jedes Jahr ein Bestsellerstück geschrieben. Was bedeutet das? Sie hat ein Stück geschrieben, was uraufgeführt wurde, meistens in Berlin, und danach wirklich an sämtlichen Bühnen übernommen wurde und gespielt
Das
wurde.
ist
Einfach
super. Das ist
überall.
super. Und wir haben noch nie von ihr gehört. Das ist ja super. Und wie sind die Stücke? Sind so Gesellschaftsstücke? Also
ja,
sind
ja,
sehr
natürlich sind es
leicht.
Gesellschaftsstücke.
Ja.
Wir sind Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, aber weißt du, in ihrer Zeit durchaus innovativ. Also in ihren Stücken ist immer eine Frau die Hauptfigur. Und sie hat tatsächlich auch einiges dazu beigetragen, dass die sehr verengte Möglichkeit des Rollenrepertoires für Frauen sich zumindest ein bisschen verändert hat. Also das darf man jetzt auch nicht überbewerten, aber ihre naive und ihre schrullige Alte waren halt trotzdem Menschen. Ne?
Absolut.
Und vorher waren sie halt Blumendeko. Also das Charlotte B. Pfeiffer. Ich hatte persönlich in meiner Studiezeit, und deswegen habe ich auch ein besonders herzliches Verhältnis zu Charlotte B. Pfeiffer, als Studentin mal das große Vergnügen, in einem Charlotte B. Pfeiffer-Stück zu spielen in Köln
Aha, das ist super.
unter der Regie von Gerd Bührmann. Es war ein großer Spaß.
Ah,
Ja.
sehr schön, sehr schön. Ah, nein, da freue ich, also vielen, vielen Dank, hast du sie mitgebracht. Das ist großartig. Sie erinnert mich gerade dran, wegen den Gesellschaftsstücken. Ich habe die Jahresshow von Caroline Kebekus geguckt, also Comedy, 30 Minuten. Sie hat ihre eigene Show. Ich bin sehr glücklich, dass es diese Show, diese Comedy-Show für Caroline Kebekus gibt. Ich habe aber gleichzeitig auch wieder realisiert, ich liebe es halt, wenn Frauen echt knallhartes Politkomödie machen und nicht wirklich stundenlang sich über ihre biologischen Funktionen lustig machen oder ausbreiten. Auch das ist lustig, aber ich finde dann irgendwann, merke ich, mag ich dann halt schon diese ganz bissigen Politcomedians aus dem anglosächsischen Bereich. Und ich mag eben auch die als Nazi verschriene Lisa Eckhart heißt sie, die ist umwerfend. Also in einem Stück bei Dieter Nuhr im November, ich werde es verlinken, wie sie über die katholische Kirche hört. Sieht. Also das ist sprachlich, visuell so eine Performance, wo ich einfach nur sagen muss, wow. Und eben das mit der Kebekus, das erinnert mich, das ich mag, also eben ich finde 10 Minuten weibliche Biologie unbedingt, dann aber Politcomedy kombiniert weibliche Biologie und tatsächlich die Politik fände ich noch besser. Müssen
Ja,
wir
aber
halt
das wird
selber
Frauen
machen.
nicht wirklich zugestanden, ne? Also das
Ja,
ist so
das ist das
eine
Thema.
Rolle.
Ja.
Ich hab kaum Fernsehen geguckt, mir aber tatsächlich Martina Hills halbe Stunde angeguckt. Martina Hill, die ich eine unfassbar talentierte Schauspielerin finde, die taucht so im Universum der Heute-Show auf und die hat zum auch so einen Jahresrückblick bekommen in ihrer Rolle als Larissa. Was eine super lustige Rolle ist, aber eben auch für 5 Minuten, aber nicht für eine halbe Stunde. Und es
Ah.
ist einfach zu, kein, also es ist offenbar ist es auch 2024, also im letzten Jahr, nicht denkbar gewesen, einer Frau mit einer politisch ernsthaften Satire eine Abendsendung zu geben oder eine Stunde Sendezeit. Na,
Also
sie
das
müssen
ist
dann
im
eben,
Ja, das ist im Deutschen, also es ist in
schwulig
Deutschland
sein.
wirklich sehr, sehr bitter. Auch was die ganze Podcast-Serie, also ich habe den Jahresrückblick vom Cicero gehört. Also tut euch das einfach mal an, um diese Selbstgefräßigkeit, diese selbst von sich selbst voreingenommenen Männer zu hören. Ich finde, das tut als out of my bubble immer wieder gut. Also ich war sowas von schockiert. Weißt du, die ziehen da völlig besoffen dann schon, reden immer über den Wein, über Taylor Swift, die erfolgreichste Musikerin unserer Gegenwart her und sagen gerade von Anfang an, oh, ich kenne keinen einzigen Song von Taylor Swift, finden sich, schämen sich aber keine Sekunde, keine Sekunde, über 10 Minuten über Taylor Swift und die Swifties herzuziehen. Ich finde das so unterirdisch. Und vor allem finde ich es noch unterirdischer, dass ihre Kollegen ihnen nicht mal ins Gewissen reden und sagen, du, hey, also geh doch in Rente und hast du dir schon mal überlegt, ist das Journalismus oder ist das noch irgendwie vollkommen besoffene Selbstverliebtheit? Egal. Kommen wir zum Juli. Also, das ist schön, danken. Vielen Dank für die Schriftstellerin, für die Dramaturgin. Sag den Namen
Dramatikerin,
noch mal.
Dramatikerin. Charlotte Birch-Pfeiffer.
Charlotte Birch-Pfeiffer.
Vielen Dank. Im Juli habe ich was mitgebracht für meine älteste Nichte, weil ich hoffe, das freut sie. Vom 2. bis 27. Juli findet nämlich in der Schweiz die Fußball-Europameisterinnenschaft statt. Und das ist doch zumindest erwähnenswert, da Fußball langjährige, kann man schon sagen, Hörerinnen und Hörer der Podcastin wissen, dass ein großes Politikum ist und auch in der Schweiz lange Jahre verboten war für Frauen in Vereinen Fußball zu spielen und diesen Sport also auch professionell zu betreiben.
Eben, und der Frauenfußball findet eben in der Schweiz statt und nicht in Saudi-Arabien oder in Katar wie der Männerfußball. Und das finde ich auch so was Typisches, oder? Oder in Australien findet momentan die Cricket-Weltmeisterschaften statt und da wird doch tatsächlich Afghanistan eingeladen, oder? Statt boykottiert. Also wir im Kalten Krieg hatten das schon besser gemacht. Da gab es noch Olympiade-Boykotts gegen die Russen, oder? Also,
ja, aber stattdessen wird ernsthaft darüber berichtet, dass schon wieder Forderungen für den Eurovision Song Contest bestehen, der im Mai stattfindet, Israel nicht starten zu lassen.
Ja,
und darüber, das ist dann eine Meldung.
Ja,
aber
genau.
Dass Afghanistan in Australien im Cricket startet, ist keine Meldung. Das ist unglaublich.
Da sieht man die weltweite Misogynie, gegen die wir von der Podcastin Isabel Runer und Regula Stempfli und unseren zahlreichen Hörer und Hörerinnen erfolgreich ankämpfen. Auf Fußballfrauenmeisterschaft, da werden wir sicher noch drüber reden. Also
so,
wir waren beim August jetzt.
Im August habe ich wieder eine Rohnerinnen-Nachricht, aber sie passt zu Regula Stempfli. Denn es geht um eine Kriegsfotografin, deren 115. Geburtstag wir am 1. August feiern, und zwar Gerda Taro. Und ich weiß von dieser Fotografin, dass du sie sehr, sehr schätzt und ihr Werk auch sehr gut kennst.
Absolut. Und sie ist vor allem, die Taro wurde auch völlig hinter Capra, ich habe mich nicht vorbereitet, aber sie haben zusammen, ein Liebespaar, haben zusammen den Künstlernamen Capra erfunden, Frank Capra. Der hat dann auch eine erfolgreiche Fotoagentur gegründet und geführt bis an sein Lebensende. Der ist ganz uralt geworden. Sie wurde ermordet im Spanischen Bürgerkrieg und dann ging völlig vergessen eine der großartigsten Fotografinnen. Und wir haben festgestellt, als Historikerin, dass die wichtigsten Live-Fotografien aus dem Spanischen Bürgerkrieg, sie hätte ein unglaubliches Werk hinterlassen, ähnlich wie Lee Miller, eigentlich alle von Taro stammten und nicht von Frank Capra, der es aber dieses Werk unter seinem Namen herausgegeben hat. Ist schon krass. Oder? Also
schon
es ist
krass.
Immer wieder die ähnliche Geschichten, so wie bei Lee Krasner und
wir wissen
egal.
Alles.
Also es gibt unzählige Biografien und das ist ja die gute Nachricht, Biografien von Frauen, die eigentlich die Kunst, die Politik, die Wirtschaft revolutionär verändert haben, zusammen meistens mit einem Liebhaber konzipiert und skizziert und dann ihr Werk, dann sind sie verstorben, meistens auch im Kindbett oder wurden dann von ihrem ersten Ehemann, wie beim Einstein, einfach vernichtet, verdrängt und das Werk dieser großen Männer wird bis heute gefeiert, nicht wissend, dass es eigentlich den Ursprungsimpetus gab von den ganz tollen Frauen. Aber wir graben die ja wieder aus. Sehr schön. Vielen Dank.
Für den September habe ich eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, weil sie so die Doofheit der Menschen eigentlich ganz gut oder die Cleverness, man kann es auch so sagen, auf den Punkt bringt. Es ist die Geschichte des sogenannten Cobra-Effektes. Eine Definition, ein Wording, was inzwischen, wie ich gelernt habe, in der Wirtschaftswissenschaft auch aufkommt oder etabliert ist, um zu beschreiben, wenn Fehlanreize gemacht werden. Also, was ist die Geschichte hinter dem Cobra-Effekt? Vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten gab es in British India einen Gouverneur, der feststellt, boah, wir haben hier echt eine Kobra-Plage. Überall sind diese blöden Schlangen und was kann man jetzt machen, um diese Schlangen, um diese Schlangen loszuwerden? Und er hat gedacht, er macht ein politisches Förderprogramm. Und zwar hat er Geld allen Bauern versprochen, die ihm Köpfe von Kobras bringen. Was war die Folge davon? Plötzlich gab es noch viel, viel mehr Kobras, weil diese Bauern fanden, yay, wir züchten Schlangen und dann köpfen wir die und dann können wir ganz viel Geld einsammeln.
Das ist
Und ist das
echt,
nicht toll?
das ist ganz ein tolles wirtschaftswissenschaftliches Paradestück. Es geht um die Anreize. Großartig.
Anreize.
Ja,
Und jetzt komme ich zu meinem Thema für September. Denn im September wird am 14. September wieder eine Wahl stattfinden, nämlich eine Landtagswahl im größten Bundesland, nämlich Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist auch ein Land, was eine CDU-Regierung hat, CDU-Grün. Also nicht, dass man uns wieder irgendwie in lustigen Mail schreibt, ihr seid ja plötzlich zur CDU übergewechselt. Nein, das sind wir
Nein,
nicht.
nein.
Das sind wir nicht. Nordrhein-Westfalen ist momentan das Land mit den meisten Meldestellen, wo Vorfälle gemeldet werden sollen, dezidiert unter der Strafbarkeitsgrenze. Jetzt als juristische Puristin, die ich bin und Klugscheißerin, muss ich sagen, Dinge unter der Strafbarkeitsgrenze nennt man Freiheit.
Danke.
Sie mögen uns passen oder nicht, aber sie sind eben unter der Strafbarkeitsgrenze. Und ich finde es absolut schockierend, entrüstend, dass wir in Deutschland, übrigens in vielen Bundesländern, Berlin ist da auch ganz weit vorne mit dabei, aber eben auch Nordrhein-Westfalen, Meldestellen haben. Also zum Teil über die Amadeo Antonio Stiftung haben wir ja schon gesprochen, die wird finanziert vom BMFSFJ. Aber eben Nordrhein-Westfalen leistet sich auch mehrere Meldestellen. Und unter anderem jetzt eine neue war auch tatsächlich in den Medien gegen antimuslimischen Rassismus unter der Strafbarkeitsgrenze, wo man sich fragen muss, was ist denn antimuslimischer Rassismus unter der Strafbarkeitsgrenze? Und gibt es auch antichristlichen Rassismus unter der Strafbarkeitsgrenze?
Oder
Und ist es vielleicht,
antilinguistischen
und es ist, und es
Rassismus?
ist, und es ist wichtig für eine Demokratie, wirklich alles kritisieren zu können und auch sich über alles lustig machen zu können. Und wo ist dann die Grenze? Wenn ich mich lustig mache über Mohammed, wissen wir, im Nahen Osten
Das ist
gibt
ein,
es
ja, allein dieser Satz gefährdet dich schon. Das ist ein
Nein,
Totschlagargument, ja. Nein, nein,
ich bin
ja.
zu unwichtig, damit es mich gefährdet und ich bin ja auch nur eine Frau und Islamisten hören Feministinnen ja sowieso nicht zu. Aber na, darum geht es. Und ich bin der festen Überzeugung, wir haben hier eine Situation wie beim Cobra-Effekt. Wenn du Meldestellen als Staat, ne, das ist das Land Nordrhein-Westfalen, was diese Meldestellen eingerichtet hat, beziehungsweise finanziert übrigens mit 180.000 Euro pro Meldestelle, also
Wahnsinnig, was?
900.000.
Das ist
Irre!
furchtbar.
Das
Weißt
ist
du, wie
irre!
viele Frauenhäuser du da finanzieren könntest? Es ist eine ideologische Bespitzelungsstelle, um die eigene Ideologie durchzudrücken.
Ja,
Und sie
und
nennen es
jetzt?
auch antimuslimisch, die Drecksmanipulatoren der Sprache und nicht islamophob, weil sie wissen, dass Islamophobie von den Mullahs im Iran erfunden wurde, also eigentlich auch schon in den 30er Jahren von den Muslimbrüdern, die sich mit Hitler zusammengeschlossen haben. Aber all das wird nicht erzählt. So wie sie über die Vergewaltigungsopfer in Großbritannien immer nur von asiatischen Männern reden und nicht von Islamisten und Pakistani. Es ist eine totalitäre sprachliche Einengung und Einengung und Gängelung von uns ganz normalen Bürger und Bürgerinnen. Und ich sage dir, genau wegen solcher Meldestellen finde ich dann in meinem Umfeld überhaupt keine Unterstützung, wenn ich sage, die öffentlich-rechtlichen Institutionen sind daran, mich am Vergewaltigen. Also es gibt immer mehr Meldestellen und es sind freiheitswidrige Stellen. Deshalb, und das findet in Deutschland, massenweise überall statt, mit unseren Steuergeldern bezahlt. Und es geht nicht. Und es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Es ist eine totalitäre Freiheitsberaubung. Und wir lesen in den Medien davon nichts. Manchmal ein bisschen in der Die Welt, aber also die FAZ, Süddeutsche, ARD, ZDF und so weiter, kein Wort, das ich dann in meinem Umfeld höre. Ach was, also jetzt bist du unter die Verschwörungstheoretikerinnen gegangen.
Nein, das sind tatsächlich auch Meldungen, die die nordrhein-westfälische Regierung selber veröffentlicht hat, dass sie 5 neue Meldestellen einrichtet, die je 180.000 Euro kosten. Das ist die politische Analyse.
Aber ich meine, es wird
jetzt
nicht
kommen wir zur menschlichen. Wir kommen zur menschlichen Analyse, zu den Bauern in British India. Jetzt hast du so eine zeitlich befristete Projektstelle in so einer Meldestelle bekommen, Regula Stempfli. Weil Projekte sind immer zeitlich befristet, vielleicht 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre, vielleicht 4 Jahre. Das BMFSFJ hat jetzt übrigens noch mal ein paar Projekte kurz vor Regierungsänderung in die Wege geleitet, durchgeboxt, wo mehrere Projekte 8 Jahre Förderung bekommen mit Steuergeldern. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt hast du so eine Stelle. Was tust du da als Meldestellen-Mitarbeiterin? Du hast doch ein riesiges Interesse, dass du da einen Auftrag auch erfüllst und dass du tatsächlich zeigen kannst, guck mal, da sind Tausende von Meldungen eingegangen und es gibt ein riesiges Problem. Und für dieses Problem braucht es mich als Lösung für dieses Problem. Mhm. Also schaffst du das Problem. Mhm. Mhm. Und das ist ein Problem.
Mhm. Das ist jetzt unterirdisch deprimierend. Können wir sofort zum Oktober weitergehen? Weil ich kann es fast nicht aushalten im Kopf. Also und das passiert ja in Deutschland an allen Ecken und Enden. Es ist kein Aufräumer in Sicht, im Gegenteil. Es wird noch mehr, also eben, dass die fiese Maus noch schnell sich da Millionen, also auf 8 Jahre verlängert, geht nicht. Das kann man auch wieder rückgängig machen. Ich bin sowieso dafür, dass man die Pacti sunt servandi mit Steuergeldern, also diese Ämter, die sich dann eben auf Jahre hinweg finanziell selber ausgestatten, also da muss was passieren. Das geht nicht mehr angesichts der Riesenstaatsverschuldung. Also,
ich finde, im Oktober machen wir was ganz Tolles. Im Oktober machen wir einfach eine schöne Party.
Mhm, sehr gut.
Ja. So, die Podcastin trifft sich mal wieder und machen eine Party und ich werde dich dran erinnern.
Ja.
Deswegen kommen wir jetzt in den November. Da gibt es wieder was zu feiern, nämlich 50 Jahre Ende der Franco-Diktatur in Spanien. Mhm. Und auch hier habe ich wieder einen Buchtipp mitgebracht. Ich empfehle allen die wirklich sensationell tollen Romane von Almudena Grandes, insbesondere Das gefrorene Herz. Der spanische Bürgerkrieg und was der mit Familien machte und macht und auch im Nachgang machte und macht, ist das große Thema ihres Werks und sie ist fantastisch. Almudena Grandes.
Mhm, wunderbar. Und dann kommen wir zum Dezember. Hast du da was?
Ich habe da
die strukturellen Reformen der öffentlich-rechtlichen Medien habe ich eingegeben. Die werden endlich nach dem Vorschlag von Regula Stempfli durchgeführt, so wie in der letzten Folge die Podcastin die UN völlig reformiert wird oder neu gegründet gibt es. Also ich bin ja nicht für Neugründungen, sondern ich bin für Reformen, strukturelle Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also das ganze Spitzenboni-System und die überhöhte Gehälter sind schon längst abgeschafft, weil es eine Einführung des transparenten Gehaltssystems gibt, das sich an öffentlichen Institutionen und Ämtern orientiert. Dass nämlich all die tollen Beamtinnen, die mir beispielsweise bei der Einbürgerung oder überhaupt auch auf Gemeindeebene oder in der Stadt immer wahnsinnig nett zur Seite stehen, auch die unteren Chargen der Beamtinnen in Finanzämtern oder in den Künstlersozialkassen oder überall, also da gibt es enorm tolle Menschen, die sich wirklich auch direkt mit den Menschen und Bürger und Bürgerinnen sehr nah auseinandersetzen. Die sind absolut großartig, dass denen mehr Geld zur Verfügung steht als eben diesen überhöhten Bonisystemen von völlig überschätzten Intendanten, die schon längst der Amtszeitbeschränkung zu Opfer gefallen werden hätten müssen und so weiter und so fort.
Also wunderbar, wunderbar.
Amtszeitbeschränkung ist absolut entscheidend. Dann die wichtigste andere Reform ist, Boni und Renten dürfen nicht vom Quotenerfolg abhängen, sondern vom langfristigen, gemeinwohlorientierten Journalismus. Dann die Reduktion von Bürokratie. Es geht unbedingt eine Verschlankung der Verwaltungsstrukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Fokus auf Journalismus statt interner Berichtspflichten durchführen und Journalisten sollen endlich wieder für das Publikum tätig sein, also für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sehr verehrte Damen und Herren, und nicht für ihre Kollegen, also für andere Journalisten. Ich habe keinen Bock mehr, über irgendwelche Themen zu lesen, von denen wir absolut keine Ahnung haben. Es gibt offensichtlich ganz aktuell die Besetzung eines unterirdischen, sexistischen, misogynen, ausgewiesenen Moderators, neuen Moderators für Titel, Thesen, Temperamente. Eine offensichtlich der wichtigsten Sendungen für den Kulturbetrieb in Deutschland wusste ich nicht. Ich schaue es nur ganz selten. Aber dieser neue Moderator hat vor 20 Jahren ein Buch geschrieben oder vor 15 Jahren ein Buch und hat sich auch sonst immer wieder sehr misogyn geäußert, ein Buch geschrieben, wie lege ich eine Frau möglichst schnell in der Sekunden aufs Kreuz. Also so hieß der Titel nicht, aber ungefähr so.
Wir nennen den Titel nicht, um keine Werbung zu machen.
Genau. Und eben da bin ich eben darauf gekommen, dass im Dezember 2025 neue Governance-Strukturen gibt. Es gibt unabhängige Aufsichtsgremien auch mit ganz klarer Amtszeitbeschränkung von 6 Jahren und also es wird wirklich eine riesige Verschlankung ist da gefördert, eben Fokus auf Sachpolitik, regionale Berichterstattung und konstruktiver Journalismus. Ich werde es wieder aufschalten, meine Vorschläge, die ich da ausgearbeitet habe. Ich habe so viel daran gearbeitet, an der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass ich eigentlich daraus eine Broschüre machen sollte und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk schicken.
Sehr gut, super. In der Schweiz ist ja auch in der letzten Zeit was ganz Spannendes passiert. Da warst du ja auch mit beteiligt.
Ja.
Vielleicht sagst du da noch was
dazu. Ah ja, das habe ich ganz vergessen. Ich habe gemeint, wir hätten das im Rückblick gemacht.
Nein, haben wir nicht.
2024. Also ich werde natürlich 2025 zusammen mit meinen großen Mitstreitern, mit meinem großen Mitstreiter Emra Erken, der eine Popularbeschwerde gegen die SRG mit mehreren hunderten Unterschriften organisiert hat und die Anklageschrift als Anwalt von über 120 Seiten unbedingt sponsoren. Das hat er in seiner Freizeit gemacht. Emra Erken hat seine Popularbeschwerde vor der unabhängigen Beschwerdeinstanz in der Schweiz gewonnen. Stellen Sie sich das mal vor gegen die SRG, gegen SRF. Und die kleine Regula Stempfli hat eine Beanstandung auch gewonnen gegen die Journalistin, also vor allem gegen die Nahostberichterstattung von SRF im Krieg in Gaza, also vor allem im arabischen Weltkrieg quasi gegen Israel. Da habe ich gewonnen. Und das Erstaunliche daran ist, dass diese Urteile, vor allem das Urteil auch der Popularbeschwerde von Emra Erken, werde ich verlinken, ihr müsst es mal lesen, die Präsidentin der unabhängigen Beschwerdeinstanz war absolut empört, wie sich das Schweizer Fernsehen und Radio erlaubt, eine derart anti zionistisch-anti-israelische und antisemitische Berichterstattung durch Leerlassungen, Auslassungen, Verschweigen, Verschönigungen erlaubt. Und es wurde klar in der unabhängigen Beschwerdeinstanz, auch bei meiner Beanstandung, dass die neuen Medienmanipulationen nicht einfach dadurch passieren, dass quasi Hass geschürt wird, Propaganda, sondern durch ein Nichtberichten wesentlich relevanter Vorgänge, beispielsweise in der Popularbeschwerde über die terroristische Haltung der Studentenproteste, die von Schweizer Fernsehen sogar als Friedensprozesse, Proteste dargelegt werden. Und es ist ganz entscheidend, weil unsere öffentlich, die Demokratien, why do democracies fail? Demokratien fallen nur auseinander, wenn die öffentlich-rechtlichen Institutionen versagen, und zwar mit Absicht und Ansage versagen, und das Vertrauen der Menschen in die öffentlich-rechtlichen Institutionen, die von der Demokratie, dem Grundgesetz, im Rechtsstaat ganz klar verankert sind, ihrer Aufgabe nicht nachkommen, sondern zum Beispiel irgendwelche Meldestellen einrichten, die aufrufen zur Bespitzelung der Gegenseitigkeit und die aufrufen zur Einschränkung der gegenseitigen Meinungsfreiheit. Und da wird im Dezember 2025 werden ganz viele Prozesse erledigt sein, die wir in diesem Jahr 2025 erkämpft haben für die Freiheit, für das Leben und für die Frauen. Das war mir ganz wichtig.
2025 im Dezember werden wir noch etwas erledigt haben. Das hoffe ich, ist zumindest meine Erwartung. Ja? Da, wie ich im Februar schon gesagt habe, also in unserem jetzt gerade vor 40 Minuten Februar, gehe ich davon aus, dass die CDU die Bundestagswahl gewinnt. Und die CDU hat gemeinsam mit der CSU ihr Wahlprogramm veröffentlicht. Das lässt sich nachlesen. Und da schreibt sie auf Seite 7 den bemerkenswerten Satz, Zitat, wir schaffen das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel wieder ab. Sie begründet das auf Seite 7 mit dem Erziehungsrecht der Eltern bzw. mit dem Jugendschutz und auf Seite 62 führt sie dann auch fort, was sie ändern will bei dem oder warum sie das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel wieder abschaffen will, mit Blick auf die erwachsenen Menschen, die dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz nutzen wollen. Und da sagt sie ganz, ganz klar, dass sie keine Beliebigkeit mehr haben will bei der Frage des Geschlechtswechsels. Das heißt, ich lese daraus sehr klar eine Rückkehr zur Dokumentationspflicht beziehungsweise zur Diagnosepflicht von betroffenen transsexuellen Menschen. Das finde ich gut. Also Seite 7, Seite 62, liebe CDU, CSU, wenn es denn so kommen wird, wie ich denke, dass es im Februar kommt, werden wir euch daran messen. Ihr werdet das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz der Ampel wieder abschaffen und wir wollen das dann feiern. Tut ihr es nicht, wäre das nicht gut.
Kommt uns etwas anderes in den Sinn.
Genau. Und im Dezember, und ich muss es sagen, im Dezember feiern wir den 100. Geburtstag. Ich habe es mit Geburtstagen und Jubiläen. Oh. Den 100. Geburtstag einer ebenso grandiosen Künstlerin und einer wahnsinnig grandiosen Schriftstellerin, Texterin, Dichterin. Hildegard Knef.
Ach, wunderbar.
Und ich will, dass der ganze Dezember auch Hildegard Knef feiert, sichtbar macht, hörbar macht und ich will immer mitsingen. So.
Unbedingt.
Das war
und ich
mein Jahr 2025.
Ich habe vor lauter 2025 und so entzückt und verzaubert sein, wie Isabel Rohner, wahnsinnig viele Vorarbeit hier für die Podcast in 2025 geleistet habe, vergessen, dass ich natürlich auch auf Hannah Arendt-Tournee gehe, anlässlich ihres 50. Todestages. Also der Anlass, der 50. Todestag, ist einfach immer wieder gut, um das Werk von Hannah Arendt in die Gegenwart übertragen. Und habe da auch schon 5 ganz tolle Veranstaltungsorte, die ich dann im Laufe des Jahres kommuniziere.
Wie schön, auch der Internationale Frauentag würde sich eignen, Regula Stempfli einzuladen mit ihrem Vortrag über Hannah Arendt.
Wunderbar. Also in dem Sinne, 2025, vielen Dank, das war ist sehr erleuchtend und ich will wirklich feiern im Dezember 2015. Und in dem Sinne...
25.
25, ja, habe ich auch 24 gesagt. Also
nein, 15.
Und noch schlimmer, also auf das Jahr 2025,
auf das Gute. Jahr der Frauen. Und auf das Gute in der Welt.
Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.